soll Familie sein. Und wir haben uns fast ein bisschen schwer getan, das Predigtthema auszusuchen, denn es gibt viele Dinge, über die manchmal recht selten gepredigt wird. Ja, ich bin in der Seelsorge tätig. Ein Thema ist zum Beispiel das Herz. Ja, ich weiß nicht, ob bei euch schon mal über das Herz gepredigt wurde, ich hoffe sehr, aber das Herz kommt über 750 Mal in der Schrift vor. Und so gibt es ein anderes Thema, die Einanderstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Dem Rudi habe ich ein Dokument geschickt mit über 70 Einanderstellen, was wir einander als Familie hier auch in Unna leisten und tun sollen. Wir sollen, das wisst ihr allen voran, einander lieben. Wir sollen einander dienen. Wir sollen uns einander mit geistlichen Liedern und Psalmen und Lobliedern erbauen. Danke, ja, Niklas und Co. Ja, und Pascal war gestern dran und einige andere. Danke, dass ihr das tut. Und wir sollen aber noch viel, viel mehr. Wir sollen einander dienen. Das sind alles positive Dinge. Wir sollen auch einander mit heiligem Kuss grüßen. Machen wir nicht mehr so oft. Ist nicht nur Corona geschuldet. Wir sollen aber auch die Lasten des anderen tragen. So werden wir das Gesetz des Christus erfüllen. Ich werde darauf nochmal zurückkommen. Wir sollen auch einander ermahnen, erbauen, ja, ermuntern, ermutigen. Es gibt auch negative Einanderstellen. Wir sollen nicht schlecht übereinander reden. Ja, oder wir sollen uns nicht miteinander vergleichen. Boah, wenn wir das nur mal ansatzweise schaffen würden. Nicht miteinander vergleichen, weil unsere Würde von oben kommt und nicht aus dem Vergleich mit dem Nächsten. Also es gibt viel, was wir aneinander tun sollen. Ihr versteht vielleicht dieses Wort nicht, wenn ich das so benutze, aber ihr sollt keine Kirche sein, wo man sich einfach nur sonntags eine Gemeinde abholt und dann wieder nach Hause verschwindet und jeder, ja, lebt so sein eigenes Leben für sich. Christsein war nie als Soloakt gedacht. Und eine dieser Dienste, die wir aneinander tun sollen, und das ist eine Gnade von Christus, dass wir das tun sollen, ist, dass wir einander ermahnen sollen. Also wir sollen in der Lage sein, einander zurechtzubringen. Galater 6, Vers 1, wenn auch ein Bruder oder eine Schwester, es gibt kein Wort für Geschwister im Griechischen, deswegen sind die Schwestern hier im Vorteil. Nein, also es heißt tatsächlich für alle, ja. Wenn auch ein Bruder von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last. Das geht nicht um den Umzug, es geht um Sündenlast. Einer trage des anderen Last. Du bist deiner Schwester Hüterin, du bist deines Bruders Hüter. Und so werden wir das Gesetz des Christi erfüllen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Christus konnte alles unter einem zusammenfassen. Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und so wirst du unter anderem dieses Gebot erfüllen, wenn du deines Bruders Hüter wirst, sprich, wenn du in der Lage bist, ihn zurechtzubringen. Ja, vielleicht an der Stelle kurz zurechtbringen. Katatizo heißt nicht ihm eins über die Rübe ziehen, sondern ihn wieder gebrauchsfähig machen. Ja, Markus 1 wird dieses Wort benutzt, als die Jünger die Netze flickten, dann haben die Netze gekartatizot. Ja, die haben die Netze zurechtgebracht. Warum bringt man Netze zurecht? Nicht, weil man sie irgendwie schlagen möchte oder nur ermahnen möchte, man möchte mit denen wieder fischen können. Und das muss die Zielrichtung sein. Wenn wir einander ermahnen wollen, dann nicht einfach nur um der Ermahnung willen, sondern weil du den anderen wieder gebrauchsfähig machen willst im Reich Gottes. Das war mal so die Überschrift und die Zusammenfassung. Aber wie machen wir das? Wir tun uns so schwer damit. Meistens, und wahrscheinlich ist es unserer Selbstsucht geschuldet, meistens machen wir gar nichts. Ja, wir halten uns einfach bedeckt. Ich will mich doch nicht irgendwie da in Schwierigkeiten bringen. Ja, ich will doch nicht noch irgendwie was zurückkriegen von der Schwester oder von dem Bruder. Ja, also meistens halten wir uns vornehm raus. Wer redet, sündigt oft. Wer schweigt, auch. Das geht nicht. Wir sind unseres Bruders Hüter. Also wie macht man das? Wie spricht man einem Bruder? Ja, wie sprichst du mich? Wie spreche ich dich oder eine Schwester auf Sünde an? Wie macht man das? Und ich mache euch einen ganz einfachen Vorschlag. Lasst uns von dem Ratgeber wunderbar lernen. Der Herr Jesus Christus hat verschiedene Titel und unter anderem wird er in Jesaja Ratgeber, Seelsorger, wenn ihr so wollt, wunderbar genannt. Von ihm kann man wirklich lernen. Und zu meiner Beschämung muss ich sagen, es gibt ganz wenige Theologen, es gibt ganz viele Bücher, ja, in der Theologie des Bücherschreibens gibt es kein Ende, viele systematische Theologien, auch viele Seelsorgebücher, auch gute Seelsorgebücher. Aber es hat fast niemand bis jetzt, auch nicht im englischsprachigen Raum, die Anstrengung unternommen, dem Herrn Jesus auf die Hände zu schauen, wie er, systematisch auf die Hände zu schauen, wie er Seelsorge betrieben hat, wie er zurechtgebracht hat. Das ist ein Offenbarungseid, ihr Lieben. Wir glauben sehr stark an unseren eigenen Verstand, an unsere eigenen Fähigkeiten, an unsere eigene Kraft, etwas zu systematisieren. Aber warum lernen wir nicht einfach vom Ratgeber wunderbar? Das ist beschämend, oder? Eberhard Platte ist meines Erachtens oder meines Wissens nach einer der ganz wenigen, die mal wirklich ein Buch darüber geschrieben haben. Und wie gesagt, im englischsprachigen Raum, wo ganz viel Seelsorgematerial herkommt, Fehlanzeige. Wäre auch mal ein Thema für eine Doktorarbeit. Aber wirklich, die was bringt. Ja. Außer dem, der die Doktorarbeit schreibt. Also, schlagen wir nochmal Johannes 4 auf, weil da ist das ja. Ja, da ist eine Frau und ihr kennt sie ja. Ihr habt schon oft von dieser Frau gelesen. Und jetzt wollen wir lernen, wie der Herr Jesus mit dieser Frau am sogenannten Jakobsbrunnen umgeht. Das Erste, was auffällt, der Herr Jesus nimmt den Weg durch Samaria. Ihr kennt wahrscheinlich die Beziehung zwischen den Juden und den Samaritern. Ja, da gab es viel, was die zwei getrennt hat. Erstmal schon nach den drei ersten Königen, Nordreich und Südreich. Ja, im Nordreich, das waren dann die Samariter später, im Südreich, ja, Jerusalem, Juda, das waren die echten Juden sozusagen. Da gab es schon das erste Schisma. Ja, und die mussten ja einmal im Jahr runter in den Süden nach Jerusalem, um anzubeten. Das hat den Königen im Norden dann gar nicht gefallen. Also haben sie recht bald schon angefangen, ihre eigenen Höhen zu bauen, um ihr Volk davon abzuhalten, ins Südreich zu gehen. Da gab es schon die erste Trennung. Ja, die nächste Trennung, viel Wegführung, ja, 700 vor Christus. Und dann kamen auch manche zurück. Aber die im Nordreich, die da geblieben waren, die hatten sich mit den Assyrern vermischt. Und ein Mischvolk zählt bei den Juden so weniger als ein Hund. Und der Riss zwischen Juden und Samaritern war endgültig komplett, als die Samariter mitbauen wollten, ja, beim Wiederaufbau des Tempels unter Esra. Und die Juden haben gesagt, ihr zählt gar nichts. Ja, also da war die Feindschaft endgültig besiegelt. Und dann hier zu Jesu Zeiten, da war es üblich, wenn jemand von Jerusalem ist immer oben, ja, und alles geht von Jerusalem aus, wenn von Jerusalem jemand herabstieg nach Galiläa, also eigentlich in den Norden, dann hätte er eigentlich direkt durch Samaria ziehen müssen. Und das haben die Juden nicht gemacht. Die haben lieber den Umweg in Kauf genommen, sind am Wasser entlang gegangen und sind dann so nach Galiläa gekommen. Was macht der Herr Jesus mit seinen Jüngern? Geht mitten durch. Das war schon mal die erste Überraschung für die Jünger. Jetzt gehen die weg, ja, Essen holen. Es ist die sechste Stunde. Ihr kennt die jüdische Zeitrechnung. Bei uns fängt der Tag nachts um 12 an. Bei den Juden fängt der Tag morgens um 6 an. Das heißt, die dritte Stunde ist morgens 9 Uhr. Die sechste Stunde ist 12 Uhr mittags. So, und jetzt kommt der Herr Jesus an diesen Brunnen und spricht diese Frau an, die eine Samariterin ist. Und ihr Lieben, das ist Lektion Nummer 1, falls jemand mitschreiben möchte. Wir müssen erstmal uns Zugang zum Herzen des Bruders oder der Schwester verschaffen, der wir dienen wollen, deren Last wir tragen wollen. Wir brauchen Zugang zu ihrem Herzen. Schaut dem Herrn Jesus an, welche, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Kluft ist, Klüfte? Keine Ahnung, ja, welche Abgründe er überwindet. Der erste Abgrund, diese kulturelle Kluft, ja, zwischen Juden und Samaritern. Man redet nicht mit Samaritern. Die sind geachtet wie Hunde. Das hat den Herrn Jesus überhaupt nicht interessiert. Und das war schon ein Riesenzeugnis. Könnt ihr euch das vorstellen? Für diese Frau am Jakobsbrunnen. Das ist ein Jude. Das hat man von außen alles sofort erkannt. Das ist ein Jude und er spricht mich an. Erste Kluft überwunden. Die zweite Kluft, er war Mann, sie war Frau. Das sagt sie ja selber. Ja, wie du, der du ein jüdischer Mann bist, wie sprichst du, der ich eine samaritische Frau bin, wie sprichst du mich an? Doch diese zweite Kluft überwunden. Und er hat eine Kluft überwunden, die wir auf den ersten Blick überhaupt nicht sehen. Ihr wisst, wer diese Frau war, oder? Das war eine stadtbekannte Sünderin. Ja, wir kommen noch dazu, 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Sie hurte immer noch rum. Aber das wusste diese Frau. Wann geht denn diese Frau zum Brunnen? Um wie viel Uhr? Simon. Wann geht sie zum Brunnen? Pascal. Immer diese Namen. Manuel. Mittags um 12, um welche Arbeit zu verrichten? Die schwerste Arbeit, die man damals für eine Frau mehr oder minder finden konnte. Ja, da gab es noch nicht Wasserhahn aufdrehen, Wassermarsch. Ja, da musste man alles in Wasser krügen, vom Brunnen nach Hause holen. Einfache Frage an euch. Warum geht diese Frau mittags um 12? War schon mal jemand in Israel? Hände hoch. Laut hoch. Ja, laut melden. So, wenn du schon mal in Israel warst, dann weißt du auch, wie es da mittags um... Ich meine, die Touris, die sind blöd. Ja, die schlappen auch mit ihren Sandalen mittags um 12 ja, durch die heißesten Gassen. Aber die Einheimischen, die denken, das ist unmöglich. Ja, da verirrt sich vielleicht mal eine Dürre. Ich meine, Jerusalem ist so viel los, da merkst du das gar nicht. Aber in den normalen Orten, da verirrt sich vielleicht mal so eine dürre, magere Katze irgendwo durch die Gasse. Aber ansonsten, da ist Siesta, da ist Ruhe. Mittags um 12, ja, da verbarrikadiert man sich bei dieser Hitze. Und abends, das ist halt so im Orient, dann beginnt wieder das Leben. Und diese Frau geht mittags um 12, um diesen Dienst zu verrichten. Ja, warum denn? Weil sie schon voller Scham war. Scham, ja, Erkenntnis von Sünde. Ja, Gott sei Dank haben wir ein Gewissen und Gott sei Dank haben wir als Kinder Gottes den Heiligen Geist. Das ist jetzt nicht die ganz große Leistung, wenn du die Last deines Bruders tragen willst, ihm einfach nur auf die Sünde aufmerksam zu machen. Die Frau wusste schon um ihre Sünde. Die war so schambelastet, dass sie keinem unter die Augen sehen wollte. Deswegen geht sie mittags um 12 und dachte, da treffe ich niemanden. Und dann sitzt da so ein Jude an meinem Brunnen und verwickelt mich auch noch im Gespräch. Ihr Lieben, die größte Kluft, die der Herr Jesus überwunden hat, war keine religiöse und keine kulturelle. Die größte Kluft war, er ist der sündlose Sohn Gottes. Und er ist der Messias, er ist Gott, er wusste alles von dieser Frau. Und er spricht sie an, diese stadtbekannte Sünderin. Und das ist eine Kluft, ihr Lieben, die musst du nie überwinden. Ist dir das klar? Wenn du wirklich mal einen Bruder auf eine Verfehlung ansprechen musst, ja, das war jetzt ziemlich deutlich und krass, weil die hat 5 Männer gehabt, ja, also nicht jede Kleinigkeit sprechen wir an. 1. Petrus 4,8, die Liebe bedeckt eine Menge von Ausrutschern. Nein, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Ja, wenn du dich so oft stößt an den Sünden der anderen, dann hast du zu große Füße. Ja. Wenn ihr euch noch auf die Füße tretet oder zu wenig Liebe. Aber das hier war wirklich eklatant. Die hat 5 Männer gehabt und den sie jetzt hat, war auch nicht ihr Mann. Also man konnte damals auch schon wissen, was eine echte standesamtliche Hochzeit ist. Ja, das hatte sie nicht, wie auch immer das damals gehandhabt wurde. Und deswegen lebte sie jetzt gerade in Hurerei. Und der Jesus spricht sie trotzdem an. Wenn du wirklich mal einen Bruder in der Gemeinde ansprechen musst, dann mach dir bitte eins klar, du bist nicht Christus. Du bist nicht der Richter. Du hast nicht das Recht zu verdammen, was der Herr Jesus könnte. Wir sollen den fürchten, der wirklich Leib und Seele in die Hölle bringen kann. Den sollen wir eigentlich fürchten. Und wenn der diese Kluft überwindet, das wisst ihr ja, am Kreuz hat er das ultimativ gemacht, und geht auf uns zu. Ja, wie viel mehr muss ich, wo ich ja einer aus deinem Holz bin, dir auf der gleichen Stufe begegnen, auf einer Ebene. Ja, wir können uns da drin nicht vertiefen, aber es gibt im Griechischen 2 verschiedene Worte für einander, ein anderer. Heteros ist das eine Wort und allos das andere. Wir Deutschen sagen einfach nur ein anderer. Ja, ein anderes Auto, eine andere Gemeinde, ein anderer Bruder. Und wir wissen nicht, ob das jetzt heteros oder allos ist. Aber im Griechischen kann man wirklich da einen Unterschied machen. Ist das ein anderes der gleichen Art oder ein anderes einer anderen Art? Ja, Auto und Flugzeug sind zwei Fortbewegungsmittel. Aber das sind zwei Fortbewegungsmittel einer anderen Art. Also wenn ich heute Morgen mit dem Auto gekommen bin und der Rudi in dieser wohlhabenden Gemeinde fliegt mit seinem Hubschrauber ein, ja, dann ist er mit einem anderen Fortbewegungsmittel gekommen. Mit einem Heteros-Fortbewegungsmittel, okay? Aber wenn du, liebe Schwester, auch mit deiner Karre hier vorfährst und neben dir parkst, dann bist du auch mit einem anderen Fortbewegungsmittel gekommen, aber dann würde ich als Grieche sagen, mit einem Allos-Fortbewegungsmittel, ein anderes der gleichen Art. Wir haben über 70 Einanderstellen, einander lieben, einander dienen, einander ermutigen, einander ermahnen, ja, einander mit Lobliedern und geistlichen Liedern dienen, einander grüßen und so weiter. Und ausnahmslos, alle über 70 Stellen sind Allos-Stellen. Das heißt, die anderen in deiner Gemeinde sind immer andere Geschwister der gleichen Art. Zwischen Christus und der Frau, das war Heteros. Aber du und ich, das ist Allos. Wir sind ein anderer der gleichen Art. Und da sage ich, wenn du das nicht drin hast, dann brauchst du gar nicht anfangen in der Seelsorge. Auch in der Seelsorge des Wiederherstellens. Wenn du innerlich denkst, ja, mit Sünde, mit der Sünde habe ich nichts zu tun, in der Bruder, die Schwester sich gerade suhlt. Das geht nicht. Das geht schief. Aber was für eine Gnade, dass Gott uns auf die gleiche Stufe gestellt hat. Ja, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens. 1. Johannes 2, Vers 16. Unter diesen drei Kategorien kannst du alle Sünden fassen, alle Versuchungen. Alle. Und du bist in allen drei Kategorien immer wieder versucht. Wenn die Ausprägung bei dir ein bisschen anders ist, bist du darauf stolz? Aber vom Charakter her, von den Kämpfen her, ist alles gleich. Und das sollte eigentlich Seelsorge sein. Du solltest schon ein paar Kämpfe gekämpft haben und jetzt deinen Arm um deinen Bruder legen und sagen, du komm, ich kann dir helfen, weil ich bin aus dem gleichen Holz. Du brauchst Zugang zu dem Herzen deines Bruders. Und wenn du von dir selbst falsch denkst, wenn du von dir höher denkst, als dich zu denken gebührt, dann wird's gar nichts. Das funktioniert nicht. Das spürt der andere sofort. Wenn du so aus so einer falschen Vormachts-, Übermachtsstellung heraus versuchst, Seelsorge zu betreiben, es geht gar nicht. Okay? Das war die erste Lektion vom Ratgeber wunderbar. Er stellt sich drunter, er macht sich zu nichts. Er überwindet diese ganzen Klüfte, auf die die Juden so stolz waren. Ja, ich bin Bio-Deutscher, wie toll. Ja, und du bist Russland-Deutscher. Hey, ich bin überall Fremder, nur nicht in meinem eigenen Dorf. Ja, wir suchen überall nach Identität, nur nicht da, wo wir sie wirklich finden können. In Christus. Also, der erste Punkt, wenn wir vom Ratgeber wunderbar lernen wollen, wir brauchen Zugang zum Herzen und diesen Zugang, den bekommen wir, indem wir tatsächlich uns selbst richtig einnorden. Das Zweite, was wir vom Ratgeber wunderbar lernen können, ist, wir müssen, und das darfst du mitschreiben als Punkt, wenn du mitschreibst, wir müssen weiter sehen als die Sünde. Und das ist der Hauptpunkt heute. Ich bin bewusst den Hauptpunkt ziemlich früh vorgenommen, weil der Jude Rudi kennt mich schon, sonst wird das nichts. Ja. Also, wir müssen weiter sehen können als Sünde. Bitte achte genau auf die Wortwahl. Ich habe nicht gesagt, wir müssen Sünde übersehen können. Das habe ich nicht gesagt. Und der Herr Jesus kommt auch noch zum Punkt. Aber ist euch aufgefallen, er ist Ratgeber wunderbar. Er ist Gott und Mensch zugleich. Er weiß alles von dieser Frau, alles. Er weiß sogar noch, was im Leben dieser Frau geschehen wird. Also er wusste nicht nur von diesen fünf Männern, die sie hat. Er wusste alles von der Frau. Und jetzt achtet mal drauf, wie er vorgeht. Wie spricht er sie an? Ja, ich habe die Jungs nur so gestern, irgendwie war halt ein Singletag. Ja. Da waren es als alles jüngere Jungs, so die Älteren habe ich noch nicht so. Aber gestern, das mussten die Jungs ertragen, die mussten alles mit Namen angesprochen werden. Und du, lieber Bruder mit der Krawatte, was ist dein Name? Nils. Nils, du bist jetzt mein Opfer. Weil die Jungs, die waren gestern den ganzen Tag dran. Nils, stell dir mal vor, so eine Aufgabe kommt auf dich zu. Du sollst jetzt ja, eine Schwester oder sagen wir einen Bruder besser, ja, einen Bruder aus dieser Gemeinde ansprechen auf Hurerei. Du weißt davon, Ja, du weißt alles und jetzt bereitest du dich vor auf dieses Gespräch. Du triffst dich mit ihnen und du musst ihn konfrontieren. Okay, die erste Lektion haben wir schon drin. Du solltest dir erstmal bewusst machen, wie viel Gnade ich selber jeden Tag brauche und dass ich in dieser Kategorie von Sünde jeden Tag versucht werde. So, jetzt bist du auf der gleichen Stufe. Und Nils, jetzt gehst du zu dem hin. Und wie würden wir das meistens anstellen? Ja, was würden wir tun? Wo fangen wir an? Ich will dir gar keine Worte in den Mund legen und ich kenne dich gar nicht. Ja, ich kann gar nichts falsch machen, kann in kein Fettnäpfchen treten. Ja, mache ich gerne, weil du kennst mich nicht und ich bin nachher auch ganz schnell weg. Aber wahrscheinlich würdest du relativ bald irgendwann mal zum Punkt kommen und sagen, hey, was hast du letzte Woche gemacht? Wo warst du da und da und kennst du die und die Person? Ja, was habt ihr da miteinander? Was denkt deine Frau darüber? Weiß deine Frau darüber? So würden wahrscheinlich diese Gespräche ablaufen, oder? Wir sollen ja konfrontieren, oder? Das Wort konfrontieren steht da gar nicht. Wir sollen katatizo, Netze flicken. Wir sollen jemanden zurechtbringen und vom Ratgeber wunderbar lernen. Der Dreh- und Angelpunkt, ihr Lieben, in diesem Gespräch ist die Eröffnung vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt hier im Vers 10, also erstmal, das haben wir ja jetzt überwunden, ja, wie bittest du, der du ein Jude bist, mich, ja, der ich eine samaritische Frau bin, Vers 9, dass ich dir zu trinken gebe. Die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Und jetzt kommt der Dreh- und Angelpunkt. Jesus antwortete dort und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Ist irgendwie ganz anders, wie Nils, du und ich das naturgemäß, sage ich mal, tun würden, oder? Startet er hier ein Ablenkungsmanöver? Ja, will er jetzt, wo will er hin? Ja, er weiß doch, was da für eine Frau vor ihm steht. Aber er fängt ein ganz anderes Thema an. Er benutzt hier eine jüdische Lehrmethode. Er geht von dem Bekannten hin zum Unbekannten. Was war der Frau auf jeden Fall bekannt? Durst. Richtig? Das war ja der Anlass, warum sie gekommen war. Ja, sie hat ihre Krüge oder ihren Krug, ich weiß es nicht, auf dem Kopf und schleppt diesen schweren Krug, damit sie unter anderem zu trinken hat. Das ist ein Konzept, das war ihr sehr gut vertraut. Physischer Durst. Und das nimmt der Herr Jesus jetzt und sagt ihr, ja, du hast Durst, aber wenn du wirklich wüsstest, wer hier vor dir steht, dann würdest du mich bitten und ich würde dir, und jetzt kommt was Neues, das hat sie noch nie gehört, lebendiges Wasser geben. Seht ihr das? Nicht dieses physische Wasser, lebendiges Wasser. Sie versteht das nicht gleich. Sie sagt, die Frau spricht zu ihm her, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jetzt bringt er einen Vergleich. Das physische Wasser, ja, das physische Leben, das äußere Leben und das geistige Leben, das geistliche Leben. Im physischen Bereich, wer von dem Wasser trinkt, dem wird immer dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Wie gesagt, dieser Abschnitt, vor allem der Vers 10, dieser Anfang, da redet er ja von dem lebendigen Wasser und jetzt nochmal bis zum Vers 14, wer von diesem Wasser trinkt, von diesem lebendigen Wasser, das wird in ihm sogar zu einer Quelle werden, was ins ewige Leben quillt. Das ist wie eine Gegenstandslektion. Ja, alle, die ihr schon mal Kinderarbeit gemacht habt, ihr wisst, was Gegenstandslektionen sind. Der Herr Jesus benutzt hier eine Gegenstandslektion, um der Frau Folgendes zu zeigen. Frau, du hast Durst. Aber den wahren Durst, den du hast, das ist kein physischer Durst, das ist ein geistlicher Durst. Und du versuchst, diesen Durst zu stillen. Aber so wie du ihn, und das ist das Tragische, so wie du ihn versuchst zu stillen, diesen geistlichen Durst im physischen Bereich, in der ja, das kommt dann nachher, aber daran denkt der Herr Jesus schon. In diesem Gebrauch von Männern, das wird nichts. Du musst zur wahren Quelle kommen, zu deiner wahren Identität kommen. Seht ihr, wie der Herr Jesus, und das bitte ich euch, ihr seid ja noch relativ frisch heute Morgen, das bitte ich euch zu beobachten in der Seelsorge unseres Herrn. Er übersieht nicht einfach nur die Sünde. Wir kommen ja noch zum Vers 18. Fünf Männer hast du gehabt. Er übersieht die Sünde nicht. Er redet sie auch nicht klein, Nils. Aber er startet offensichtlich nicht so einen Frontalangriff. Zack. Ja, das wusste sie ja eigentlich schon. Deswegen war sie ja so schambelastet. Das musste man ihr nicht nochmal sagen. Aber man musste sie belehren. Und genau diesem Muster folgt der Herr Jesus hier. Das Wort Gottes ist nützlich, 2. Timotheus 3, Vers 16, als erstes zur Belehrung. Frau, jeder Mensch hat Durst. Jeder Mensch strebt nach Erfüllung, nach Leben, nach was Besonderem, nach Herrlichkeit. Wir sind dafür gemacht. Das ist normal. Du bist keine Ausnahme. Wir sind alle für Herrlichkeit gemacht. Das unterscheidet uns von der ganzen restlichen Schöpfung. Niklas, du bist für die Herrlichkeit Gottes gemacht. Du sollst dich für ihn begeistern. Und diese Begeisterung sollst du dann hier im Mikrofon weitergeben. Nicht für dein Reich, da haben wir gestern von geredet, sondern für sein Reich. Wir sind alles, in der Seelsorge sagen wir sind alles als Anbeter geschaffen worden. Das ist unsere Identität. Das ist keine Aktivität. Ihr kommt morgens, so wie du, ich hätte mir eigentlich auch einen Strick umgebunden, aber es wurde mir untersagt. Ja, aber du kommst morgens gestrickt und gebügelt, ja, hier in den Saal, ja, hast dich wahrscheinlich auch geduscht und siehst adrett aus, alle sehen dich von deiner besten Seite und nachher verschwindest du wieder, ja, und das war dann Anbetung. Wirklich? Nein. Dann geht die Anbetung erst richtig los. Ja, gestern Abend war kaum fertig mit meinem Vortrag, 3:1. War das Ergebnis von Bayern. Und da machen die einen Singletag, wenn die Bundesliga losgeht. Ihr sollt mal in das Stadion, ich weiß nicht, wo das Spiel gestern war. War es in München? Ich habe so viel Ahnung habe ich von Fußball. War in Leipzig, okay. Ja, da hättet ihr mal in Leipzig gestern Abend sein sollen. Dann würdet ihr sehen, was Anbetung ist. Wir Menschen sind für Anbetung gemacht. Wir müssen anbeten. Wir müssen uns begeistern. Warum? Weil, Kolosser 1, Vers 16, alles ist aus ihm, alles ist durch ihn. Und alles ist für ihn hingeschaffen. Du bist für Jesus Christus gemacht. Übrigens, egal ob du gläubig bist oder nicht, falls du jetzt so von der Ferne mal oder später zuhören solltest, es gibt keinen Plan B für dein Leben. Alles in diesem Kosmos existiert aus, durch, für, zu und für und durch Christus. Kolosser 1, Vers 16. Und deswegen hat er uns mit dieser Fähigkeit ausgestattet, wir wollen uns begeistern, wir wollen nach Herrlichkeit streben. Aber wie tragisch, wenn der, der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Ehre und Reichtum und Stärke, wenn der nicht die Mitte meines Lebens bildet. Weißt du warum, Niklas? Jetzt komm doch wieder zu den jungen Wilden, ja, oder Dominik, ja, oder einer versteckt sich. Ja, war das Simon? Nee, doch war Simon. Aber du in der Technik? Ah, Pascal, du bist Pascal 2, okay. Ja, also, wenn ihr aufhört oder nie begonnen habt, weil ihr noch nicht zum Glauben gekommen seid, euch für Christus zu begeistern, wisst ihr, was ihr nicht tut? Ihr hört nicht auf, euch begeistern zu wollen. Das fängt ja von klein auf an. Ja, wer hat kleine Kinder? Gestern war ein junger Vater hier, der war noch sehr klein, der Kleine, aber ja, die gerade so kleine Kinder haben, die stehen jeden Morgen auf, und wollen sich begeistern für ihr eigenes Reich, oder? Und wehe, du kommst ihnen in die Quere, von wegen aufräumen, ja, oder waschen, sich selbst waschen. Ja, das dient nicht meinem Reich. Aber ja, wir haben keine Kinder heute vor uns, die Kinderstunde ist woanders. Wir haben ja Erwachsene vor uns. Ja, was bist du für ein Fan? Schalke? Dortmund? Das ist ja hier so vom Pott, so in der Nähe vom Pott, wahrscheinlich das ist die richtige Farbe. Ja, also Bayern, nee, das geht ja gar nicht. Aber da sollst du mal sehen, was Begeisterung ist, oder? Da stehen die auf der Tribüne, du bist bestimmt Fußball begeistert. Ja, wir kennen uns noch gar nicht so gut, Leon, aber ich kann mir vorstellen, du liebst Fußball. Stimmt das? Geht so. Okay. Ja, da stehen die auf der Tribüne oder auf dem Stehplatz und dann schreien sie, wir haben gewonnen. Wirklich? Die haben Currywurst gefressen und Bier gesoffen. Die haben nicht gewonnen. Aber seht ihr, so ist der Mensch gemacht. Wir sind für Herrlichkeit gemacht und für Identifikation. Sie identifizieren sich so mit dem Club, dass sie nachher noch den VfB auf dem Grabstein stehen haben. Ja, wir lachen drüber, aber das machst du jeden Tag. Du willst dich begeistern. Und das hat Gott dir gegeben. Das unterscheidet dich auch von den Tieren. Ja, Pinguine sind nicht begeistert, wenn einer, das ist immer mein Beispiel, von der Scholle springt und es gibt keinen Spritzer. Ja, beim Turmspringen wäre das 10,0, 10,0, 10,0. Tiere begeistern sich nicht, weil Tiere sind nicht zur aktiven Anbetung Gottes gemacht. Du bist als Anbeter geschaffen, das ist deine Identität. Und seht ihr, ja, wie dramatisch das ist, mit diesem Mikrofon. Ich ziehe mal die Jacke aus, weil das zieht so an diesem Kabel. Ja, das machen wir jetzt mal anders. So, vielen Dank. Anzugserleichterung. Für dich auch, Nils. Ja. Wir sind für Anbetung gemacht. Und wenn wir aufhören, uns für Christus zu begeistern, hören wir nicht auf, uns begeistern zu wollen. Und das ist die Lektion. Seht ihr, wir müssen die Seelsorger sagen, gute Anthropologen sein. Wir müssen gute Menschenkenner sein. Was die Bibel uns über den Menschen sagt. Ja, Römer 1. Der Mensch ist Anbeter. Aber das ist die wahre Sünde, dass wir nicht mehr Gott anbeten, sondern die Schöpfung. Nicht den Schöpfer, sondern die Schöpfung anbeten. Mein iPhone. Mein Mercedes oder BMW oder Audi, ja, oder Maserati oder was weiß ich. Ja, oder mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Bildung. Wir können alles zum Gegenstand unserer Anbetung machen. Du denkst, du bist was Besseres, weil du noch nicht 5 Frauen gehabt hast? Nein, du bist genauso ein Kerl. Du willst dich auch begeistern, aber von Natur aus nicht für sein Reich, sondern fürs eigene Reich. Und das müssen wir wissen, wenn wir Seelsorge machen. Weißt du, wir zielen viel zu kurz, wenn wir einfach nur auf jetzt die Hurerei schießen würden. Die Hurerei, das sind nur böse Früchte in dem Lebensbaum dieser Frau. Angetrieben, das wissen wir vom Herrn Jesus, ja, nichts, was in den Menschen hineingeht, verunreinigt den Menschen, was aus den Menschen herausgeht, verunreinigt ihn. Und wo kommt es raus? Aus dem Herzen. 750 Mal kommt das Herz vor und wir predigen fast nie über das Herz. Da muss die Veränderung stattfinden. Und da bist du ein Anbeter. Da willst du dich begeistern. Keine Ahnung, für was du dich begeistert. Vielleicht für Biologie oder Chemie oder irgendeine Wissenschaft oder eine Geschichte. Siehst du schlau aus? Ja, ich schiele ein bisschen. Ich meine euch beide. Seht beide so schlau aus. Ja. Aber versteht ihr, diese Dinge haben alle das Potenzial, die Stellung Christi einzunehmen. Und das ist kein Platz des Lebens. Das ist ein Platz des Todes. Dafür bist du nicht gemacht. Das wird dich nie erfüllen. Deswegen, ja, wir haben keine Kinder vor uns, aber als kleiner Fraggle, ich muss diese Eisenbahn haben. Wenn ich diese Eisenbahn nicht kriege, muss ich sterben zu Weihnachten. Und dann ist Neujahr und dann liegt sie schon in der Ecke. Und ich suche den nächsten Götzen. Das geht schon als Kind los. Ja, Begeisterung für mein eigenes Reich. Und der Herr Jesus sagt, diesen physischen Durst, diesen horizontalen Durst, da kannst du nehmen, was du willst. Karriere, Geld, Bildung, Anerkennung oder halt hier ein bisschen derber und für jeden ersichtlich Hurerei mit vielen Männern, es erfüllt nicht. Es lässt dich immer leer zurück. Wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennengelernt hast, als deinen Schöpfer und deinen Erlöser, ich bitte dich, ich flehe dich an. Du musst dich mit Christus beschäftigen. Er ist die Quelle deines Lebens. Er hat dir das Leben geschenkt und eines Tages wirst du vor ihm stehen. Hoffentlich als dein Erlöser, aber hoffentlich nicht als dein Richter. Und diese Frau, ja, die hatte das noch nicht verstanden. Und das ist das, was der Herr Jesus ihr beibringt. Frau, ich will gar nicht mit dir erstmal über diese Hurerei sprechen. Ich will mit dir über deinen Lebensdurst sprechen. Und dein Problem ist, du versuchst deinen Lebensdurst hier in der Horizontalen zu stillen, aber das wird nichts. Du musst lebendiges Wasser haben. Du musst den lebendigen Gott kennenlernen. Du bist für Gott gemacht. Alles ist aus ihm. Nochmal, lern den Vers auswendig. Kolosser 1, Vers 16. Alles. Ja, auch der Simon. Gestern war der Isaak dran, heute ist der Simon dran. Simon. Simon ist aus Christus. Simon ist durch Christus. Simon ist für Christus geschaffen. Liest sich der Vers ganz anders, oder? Und du daneben, ich habe deinen Namen leider vergessen. Erik, richtig. Erik. Und Erik existiert durch Christus. Das ist die Mitte deines Lebens. Und ihr, ich kenne euch ja, bei euch ist es halt noch nicht sowas, hoffentlich, aber ist es halt das iPhone, wo sind wir denn jetzt, 12, 13, 14? Ja, oder das Galaxy 20, 21, 22? Das betest du an, deine Gadgets. Ja, das ist so gerade der Lebensabschnitt. Die Spielzeuge verändern sich, aber es lässt sich alles leer zurück. Das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist nur bei Christus zu finden. Und so müssen wir als Seelsorger weitersehen. Wenn die sich in solchen Sünden verstrickt, dann hat sie, und hört bitte diesen Satz, die hat eine Christusanämie. Haben wir Mediziner unter uns? Wer hat mit Medizin zu tun? Ihr habt mich verstanden. So wenige, das kann nicht sein, ihr seid Christen, ihr seid ja, alles Krankenschwestern und Ärzte. Und ja, gestern habe ich jemanden für einen Urologen gehalten, war knapp daneben, aber im Krankenhaus arbeitet er. Da sitzt er, genau. Ja, ihr habt alle so ein bisschen, ja, wollt gern helfen, das ist alles gut. Ja, wollt den Menschen dienen. Ihr Lieben, wir müssen aber den Menschen wirklich verstehen. Wir müssen wirklich eine gesunde biblische Anthropologie haben, wenn wir ihm helfen wollen. Wir haben alle Lebensdurst. Und wenn wir den Lebensdurst nicht bei Christus stellen, sind wir in der Lage, sogar die besten Dinge, selbst Ehe und Familie, können zum Götzen werden. Ja, das ist nicht die Mitte des Lebens. Und wir wissen nicht, wie lange das Leben dauert. Dass selbst dieses Leben hier, das ist nicht der Mittelpunkt. Was ist das im Verhältnis zur Ewigkeit? Und deswegen müssen wir Christus kennenlernen oder die Menschen, die sagen, sie sind Christen und dann doch irgendwie sich in ihren Sünden verstricken, da müssen wir weitersehen und verstehen, hey, du hast eine Christusanämie, du hast einen Mangel an Christus. Ja, und das ist nur das Thermometer, dein Leben ist nur das Thermometer, an dem man ablesen kann, für was du wirklich lebst. Ist Christus deine Anbetung? Ist Christus deine erste Liebe? Deswegen ist er so ernst bei den Sendschreiben an die Gemeinden, ja, was uns trifft. Ephesus, eins habe ich gegen dich. Ihr seid schön orthodox, ihr seid rechtgläubig, ja, glaubt an die ganze Bibel, ja, und ja, das, an alles, das, was da steht. Und ihr hasst auch das Böse, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Und das ist der Anfang von allem Übel, weil dann will ich wieder mein Herz mit irgendwas füllen. Ja, ich bin Anbeter, ich muss anbeten. Das ist eine Identität, keine Aktivität. So hat Gott dich gemacht. Ist auch was Gutes. Dann hab Christus, hab deine Lust an Christus. Das ist ein Thema, das wird auch kaum gepredigt. Ja, vor 300 Jahren, die Puritaner, die haben von religious affections, von spiritual affections, ja, was ist deine Leidenschaft gesprochen. Wenn wir heute zusammensitzen als junge, gebildete Theologen, dann reden wir über endzeitliche Dinge. Was denn der Herr Jesus als nächstes tun darf? Und in welcher Reihenfolge? Nee, und ich weiß es noch besser als du. Das sind heute unsere Themen. Wirklich. Wir sind nicht das Planungskomitee des Herrn Jesus für die Endzeit. Wir sind das Begrüßungskomitee, hat mir mein älterer Bruder gesagt. Und er hat recht. Ja, wir müssen es nicht alles genau festlegen. Hauptsache, du wartest auf Christus. Ja, das ist wirklich wichtig. Aber du musst deine Lust an Christus haben. Er muss dich ausfüllen. Du musst Freude an ihm haben. Du musst ihn immer besser kennenlernen. Und diesen Mangel hat diese Frau gehabt, ihr Lieben. Also wenn ihr das, jetzt könnt ihr wieder euch zurücklehnen, ja, und den Rest ausklingen lassen, aber wenn ihr das mitgenommen habt, wenn ihr euren Bruder oder eure Schwester auf Sünde ansprechen wollt, müsst ihr weitersehen, nicht übersehen, aber weitersehen als die Sünde und das wahre Problem im Herzen entdecken. Du hast einen Anbeter vor dir sitzen und er hat sich verstrickt am falschen Objekt der Anbetung. Und da musst du ihn mit Gottes Hilfe lösen, musst du ihm das zeigen. Aber wie zeigst du ihm das? Ja, indem du ihm was Besseres zeigst. Also du musst weise sein. Ja, nicht einfach nur alles um die Sünde drehen, ihr jungen Leute, die ihr so viel mit eurer sexuellen Reinheit, mit Pornografie und Selbstbefriedigung kämpft. Nicht alles die ganze Zeit um dieses Thema drehen. Nein, du musst dich um das Gute drehen. Ja, du musst mehr Lust, das ist ein Anbetungsproblem, der falsche Einsatz meiner Sexualität. Ich soll eigentlich, das war gestern unser Thema, mit meiner Sexualität selbstlos meiner Frau dienen. Das ist Gottesdienst, da ist nichts Böses dran. Selbstlos dienen. Und wenn ich das nicht tue, dann ist das ja Götzendienst, das ist Selbstanbetung. Dann lebe ich wieder für mein Reich. Aber was macht mich los von diesem Leben fürs eigene Reich? Nur die hochwertigere Liebe. Ja, diese Selbstliebe ist eine minderwertige Liebe. Aber die für Christus lieben und seine Liebe beantworten. Ja, die Wahrheit ist ja, ich liebe ja Christus gar nicht, Niklas. Denn ich lieder Treller. Von Herzen liebe ich Christus gar nicht. Das ist die Wahrheit. Aber er liebt mich. Trotzdem, und das ist das große Wort des Evangeliums. Das war vor meiner Bekehrung schon so. Und das ist heute genauso. Er liebt mich. Und ich muss mir beständig Christus anschauen am Kreuz. Das Evangelium, ja, ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Ich weiß nicht, wie ihr über das Evangelium denkt. Ja, wir haben ja hier die Bibel und wir bringen gute Lehre, ja, hier in dieser Gemeinde für die Gläubigen. Und draußen sind die Ungläubigen, die brauchen das Evangelium. Stimmt's? Stimmt gar nicht. Ja. Paulus hatte einen sehnlichen Wunsch, wenn er mal nach Rom kommt. Ihr kennt den Römerbrief? Ja. Und da schreibt er am Anfang, ich habe einen sehnlichen Wunsch, wenn ich mal so selig bin und mal nach Rom komme. Er war zu dem Zeitpunkt, wo er den Römerbrief geschrieben hat, noch nie in Rom. Und da spricht er zwei Dinge an. Im Vers 12, ich möchte mitgetröstet werden durch euren Glauben. Das ist stark. Dieser Superapostel bekennt seine Not und sagt, ich brauche auch Trost durch euren Glauben. Ihr tröstet mich auch durch euren Glauben. Wenn ich hier nach Unna komme und sehe, boah, da ist eine Familie mit 200 Mann und die lieben und Frauen und die lieben den Herrn. Das tröstet mich. Ich bin nicht alleine, ja. Das nimmt mich mit. Ja. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das Evangelium, ihr Lieben, das ist das Zweite, was Paulus sagt den Römern. Das Zweite ist, wenn er mal nach Rom kommt, dann will er den Römern was bringen? Vers 15, das Evangelium. Echt jetzt? Das stimmt doch irgendwas nicht. Paulus, der gläubige Superapostel, will den Gläubigen in Rom, wenn er denn mal nach Rom in die Gemeinde kommt, was predigen? Das Evangelium. Ja, warum? Weil das Evangelium nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel ist für die Ungläubigen da draußen. Das Evangelium, und das ist nochmal ein Satz, den darfst du dir aufschreiben. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das herrliche Wesen Gottes. Am Kreuz kannst du am stärksten erkennen, wie heilig er ist, wie groß, wie mächtig, wie würdevoll er ist, wie unnahbar er ist und gleichzeitig wie demütig, wie gnädig, wie barmherzig, wie langmütig er mit mir umgeht. Ich brauche das Evangelium für die Nachfolge, weil am Evangelium kann ich Christus sehen und ich soll ja meine Begeisterung haben. Wo sind denn hier die Fußballfans? Was bist denn jetzt für ein Fan? Du mit dem blauen Shirt und dem kleinen. Bist du Fußballfan? Siehst auch so aus. Nein, ach, knapp daneben. Du? Auch nicht. Jetzt ist keiner mehr Fußballfan. Nein. Und keiner hat gemerkt, dass gestern die Fußball-Bundesliga begann, außer eurem Pastor. Jetzt habe ich dich geoutet. Ja, und dem Tobi. Ja, für den solltet ihr auch beten. Jetzt in dieser, weiß ich nicht, ob er noch dran ist. Ja, der betet auch. Und der predigt heute Morgen in Wuppertal, dort im Dienst. Ja, wenn du Bayern-Fan wärest, ja, bist du natürlich hier in Unna auf gar keinen Fall. Aber wenn du Bayern-Fan wärest, dann weißt du ganz genau, wer da im Sturm, wer da im Mittelfeld, wer da welche Strategien fährt. Ja, du kennst den Trainer, du kennst die Historie, du warst schon da, ja, du läufst in den Farben rum, du weißt alles davon. Du Anbeter, du. Und so muss es mit Christus sein. Du musst Christus wirklich anschauen, dein ganzes Leben lang. Weil John Stott hat gesagt, an dieser Liebe, die mir vom Kreuz her zufließt, an dieser Liebe entzündet sich immer wieder neu meine Liebe für ihn. Du musst Leidenschaft haben. Und wenn du zu viel mit deiner Sexualität und mit deinem iPhone und mit anderen Götzen kämpfst, dann hast du eine Christusanämie. Dann musst du mehr Leidenschaft für Christus entwickeln. Das kannst du nur, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und das machen wir vornehmlich ja durch sein Wort, indem wir ihn anschauen. Ja, ich habe heute Morgen Psalm 16 gelesen und das ist so schön. Vor deinem Angesicht kommt meine Seele und mein Herz zur Ruhe. Wenn ich Christus wirklich anschaue, diese Lieblichkeit, er kennt mich durch und durch. Erik, Christus kennt dich und mich durch und durch. Ja, er hat mich erkannt, ja da. Er hat mich erforscht. Er kennt die Worte, bevor sie überhaupt auf meiner Lippe sind. Und er liebt mich und dich trotzdem. Das ist das große Wort des Evangeliums. Und an der Liebe sollst du lebenslang, weißt du, wie lang lebenslang ist? Ewig. In der Ewigkeit wirst du nicht mehr vor der Video- und Tontechnik sitzen. wird das alles wunderbar funzen, ja, ohne Rauschen und Knacken. Das ist das leidige Los der Techniker, die werden nur beachtet, wenn es nicht funktioniert. Geht mal heute nach dem Gottesdienst hin und dankt den Jungs, dass sie euch so dienen jeden Sonntag. Aber weißt du, was du in der Ewigkeit sehen wirst, in der Mitte des wahren Reiches, für das du jetzt schon lernen sollst zu leben? Weißt du, was in der Mitte steht? Nicht ein erhabener Thron mit 1000 Stufen, der unerklimmbar ist. In der Mitte wirst du ein Lamm sehen. Und dieses Lamm, das ist fast zu wunderbar, um das zu verstehen. Dieses Lamm wird die Wundmale tragen, die es gekostet hat, um für deine und für meine Schuld Erlösung und Versöhnung zu schaffen. In Ewigkeit wirst du das Evangelium anschauen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht ganz, weil Gott ist Geist. Ja, Gott ist, der muss das eigentlich gar nicht. Ja? Und jetzt hat er eine Möglichkeit, sich in aller Ewigkeit darzustellen, und er stellt sich als Lamm Gottes dar. Damit du, das wird nicht langweilig werden, das sage ich dir. Auch ohne Galaxy und Samsung oder iPhone und VfB und BVB und was weiß ich. Es wird nicht langweilig werden. Jetzt üb schon mal, weil das ist das gesegnete Leben. Dann bist du frei, ja, von dieser Selbstanbetung und von all diesem Rotz, was sich immer wieder in seinen Bann ziehen will. Das ist wirklich das wahre Leben. Aber das wartet auf dich nach deinem eigenen Tod. Wer immer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich, ja, der sage all diesen Dingen ab, ja, der du dich so für Geschichte, Biologie und alles Mögliche begeisterst. Das ist nicht dein Erstes. Christus muss deine erste Liebe sein. Und die Biologie benutzt du, um dich für Christus zu begeistern, weil er hat sich das alles ausgedacht. Okay? Ja, kannst du das Mikroskop nehmen oder kannst du das Teleskop nehmen? Alles Christus. Dafür ist die Wissenschaft da. Mach das. Begeistere dich durch Evangelium für Christus und mit dem ganzen Rest bitte auch für Christus. Denn alles ist aus ihm, alles ist durch ihm und alles zu ihm hingeschaffen. Aber jetzt sind wir wieder beim Erik. Erik, wenn du wirklich mal, Entschuldigung, Nils, sorry, auch so ein kurzer Name. Die Buchstaben nur ein bisschen anders. Nee. Also Nils, wenn du wirklich mal jemanden auf Sünde ansprechen musst, sieh weiter. Nicht die Sünde übersehen, sieh weiter als die Sünde. Ja, da ist jemand, ein Anbeter vor dir und er hat sich einfach das falsche Objekt, er ist dem, der Strategie Satans anheimgefallen. Okay? Sieh weiter mit Liebe und Weitsicht. Voller Güte und voller Erkenntnis musst du sein. Güte, indem du dich auf eine Stufe mit ihm stellst, und Erkenntnis, indem du weiter siehst und verstehst, das Herz ist ein aktives, anbetendes Herz, hat Durst, aber geistlichen Durst. Okay, so jetzt legen wir den 5., 6., 7., 8., 9. Gang ein. Ja, die Frau, die hat es kapiert. Also Konfrontation kommt auch noch. Geh hin und rufe, ja, also das Wort Gottes ist nützlich zur Belehrung. Sie muss erst mal belehrt werden, wie sie funktioniert. Der zweite Punkt war Überführung. Natürlich darf das auch sein. Du darfst dann und musst dann auch auf die Sünde ansprechen, musst nicht ausklammern. Und der Jesus macht es hier wunderbar. Ja, 5 Männer hast du gehabt. Ja, geh hin, hole deinen Mann. Ja, so mit Fragen arbeiten oder so, das ist immer gut in der Seelsorge. Ich habe keinen Mann. Sie dachte, sie könnte ihn noch ein bisschen täuschen. Nee, kann sie nicht. Ja, 5 Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und dann klingelt es langsam bei der Frau. Echt? Also du sagst mir, ich brauche den wahren Gott und die wahre Anbetung. Und jetzt an dem Punkt mal alle, wer predigt oder wer beschäftigt sich mit Bibelstunde und Auslegung, wenn ihr Kommentare lest, jetzt zu Johannes 4, da sagen fast alle Kommentatoren, die Frau spricht zu ihm, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg, das ist Gerizim, bei den Samaritern angebetet. Eure Väter haben in Jerusalem, ja, auf dem Tempelberg angebetet. Was ist denn jetzt richtig? Weißt du, was fast alle oder vielleicht alle Ausleger, auch die Doktoren und Professoren und andere Toren der Theologen so schreiben dazu? Die Frau startet ein Ablenkungsmanöver. Ja. Aber ich glaube, diese Frau hat mehr verstanden als diese Doktoren und Theologen und Professoren der Theologie. Diese Frau hat kapiert, Herr, du hast mir gerade gesagt, meine Beziehung zu Gott nach oben, zu dem wahren Gott, da finde ich die wahre Erfüllung, da finde ich das lebendige Wasser. Ja, wo finde ich denn diesen Gott? Ist das der Gott der Samariter oder muss ich doch darunter nach Jerusalem? Wie eure Väter gesagt haben. Ja, und dann klärt er sie auf. Also es tut mir leid, erstmal eine historische Lektion. Ihr seid falsch, wir sind richtig. Ja, ihr habt Götzendienst gemacht da oben auf euren Höhen. Wir haben den wahren Gott. Aber wenn du jetzt wirklich zu dem lebendigen Wasser kommen willst, die Zeit kommt und ist schon da. Christus, ja, das ist der Übergang zwischen Altem und Neuem Testament. Du musst gar nicht mehr nach Jerusalem. Weißt du, was du musst? Du musst den Herrn Jesus in Geist, nicht im Heiligen Geist, das ist hiermit nicht gemeint, in Geist, also nicht physisch nach Jerusalem pilgern oder Mekka oder sonst wohin, in deinem Geist, sprich in deinem Herzen und in Wahrheit anbeten. Okay? Pascal, wenn du wirklich Gemeinschaft mit Christus haben willst, musst du sonntags nicht mehr hierher kommen, obwohl Familie ganz wichtig ist. Ja, das war jetzt kein Widerspruch. Ja, das ist das Gnadenmittel, eines der Gnadenmittel, die Christus dir gegeben hat. Christsein ist kein Soloakt, du brauchst einander. Aber die wahre Gemeinschaft mit Christus hast du in deinem Geist und einfach nur in Wahrheit. In der Wahrheit, wer du wirklich bist, dass du immer wieder demütig sagst, Herr, du weißt ja, was ich bin. Und der Herr liebt Sünder und will Gemeinschaft mit dir. Und das, es ist leider so, die Gnade ist das, was mich in meiner Nachfolge, leider muss ich fast sagen, es ist die Gnade, es ist nicht die Schöpfung, es ist die Gnade, was mich immer wieder neu entzündet, mich für Christus zu begeistern. Und das bedeutet, es ist immer wieder die Reflexion über meine eigenen Sünden, über meine eigenen Verfehlungen. Die Frau hat es verstanden. Und deswegen sagt er ihr, hey, du musst nirgendwo hin. Du musst auch nicht mehr nach Jerusalem. Und für euch gilt das jetzt alle. Ihr könnt den Herrn Jesus im Geist und in Wahrheit anbeten. Genieße das, hab diese Stille. Du brauchst das, um dich wirklich für das Wahre zu begeistern. Was anderes, was Besseres gibt es nicht. Weder im Diesseits noch im Jenseits. Okay, wir kommen zum Schluss. Ich weiß, dass wenn der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jeder kommt, wird uns alles verkünden. Und zum ersten Mal offenbart sich der Herr Jesus jetzt einer Samariterin, auch interessant, einer samaritischen Frau. Ich bin es, der mit dir redet. Und weißt du, was dann passiert? Die Frau lässt ihren Krug stehen und läuft schnurstracks in die Stadt, sozusagen in die Höhle des Löwen. Denk nochmal an den Anfang. Warum kommt sie denn mittags um 12? Ja, weil sie so schambelastet war. Und in dem Moment, Nils, das ist erfolgreiche Seelsorge. In dem Moment ist diese Sünden- und Schamlast von der Schulter gefallen und sie hat sogar den Mut, in die Höhle des Löwen zu gehen. Zu den Menschen, die sie vorher so gefürchtet hat. Und sagt, hey, ich habe den gefunden. Ich habe den gefunden, auf den wir warten. Kommt und seht. Die ist jetzt begeistert für Christus. Das ist erfolgreiche Seelsorge. Ich kann dir auch versprechen, Seelsorge ist nicht immer so spontan und schnell. Aber manchmal ist es wirklich so. Ja, ich kann das jetzt nicht mehr groß ausführen. Aber wir hatten einen Bruder in der Gemeinde. Es ist nicht immer so. Ja. Denkt jetzt nicht schön von Hünfeld oder von mir. Wir kämpfen mit den gleichen Problemen. Es ist alles genau das Gleiche bei uns. Aber wir hatten einen Bruder, der wurde sogar berufsunfähig durch Rückenprobleme, ja, über 1-2 Jahre. Und dann habe ich mich nach einem Jahr mit ihm hingesetzt und habe ihm einfach diese Frage gestellt, hey, wann hat es angefangen? Wisst ihr, wann es angefangen hat? Als seine Frau den Lukas geboren hat, der mit einem offenen Rücken zur Welt kam und wenige Stunden nach der Geburt starb. Da hat es angefangen. Und dann haben wir einfach nur Fragen gestellt und wir hatten eine gute Beziehung, Gott sei es gedankt. Und das Problem war, ihr kennt den Bruder nicht, deswegen darf ich das so offen sagen, er lebte noch ein Doppelleben, sexuell, nicht mit einer anderen Frau, aber in Pornografie und Selbstbefriedigung. Und er hatte sich ganz fest davon überzeugt, dass dieser Tod von seinem Sohn, von dem Lukas, das ist jetzt die Strafe Gottes für mein Parallelleben, neben dem Eheleben, für meine Sünden. Und ihr Lieben, ja, wir haben einfach dann über 1. Johannes 1, Vers 9 ausführlicher gesprochen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, also erstmal, Gott straft nicht, ja, die Sünden der Väter an den Kindern. Gibt es eine ganz klare Stelle in Hesekiel. Generationen, da leiden Generationen. Aber Einzelpersonen, das ist auch eine falsche Theologie oft, da leiden wir nicht, ja, unter den Sünden meiner Väter. Das sagt Gott auch ganz klar in Hesekiel, das so ist Gott nicht. Also das konnte man erstmal ausräumen, ja, das ist ein Irrglaube, den du hast. Das so ist Gott nicht. Aber noch wichtiger, es ist ja Sünde, was du getan hast. Wenn wir unsere Sünden bekennen, Pascal, Erik, Simon, Dominik. Dann ist er treu. Egal, ob das zum ersten Mal ist, dass du sie bekennst, zum 20. Mal, zum 300. Mal, zum 490. Mal. Egal, wann du sie bekennst, ob du Abstand gewinnst von deiner Sünde oder direkt danach, dann ist er treu und gerecht. Er muss dir buchstäblich deine Schuld vergeben. Das darf ich so eigentlich nicht sagen, weil er muss gar nichts. Aber er wäre nicht mehr gerecht, wenn er dich für deine Schuld bestraft, weil Christus hat sie vollkommen am Kreuz von Golgatha bezahlt. Und Gott ist nicht ungerecht, dass er eine Schuld doppelt bestraft. Wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er die Schuld vergibt und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Wieder und wieder und wieder. Und Gnade muss dich einfach einholen. Diese Gnade muss dich einholen. Und so begeisterst du dich für deinen Erlöser und wirst endlich frei von diesen vielen anderen Dingen, die dich allzu binden wollen. Damit schließe ich. Ja. Titus 2 haben wir gestern auch schon mal gehört. Titus 2, Vers 11. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Ja, ich sage heilsam. Heilbringend allen Menschen. Und diese Gnade nimmt mich, nimmt dich, nimmt uns in Zucht. Nicht das Gesetz, Nils, wir kommen gerne mit dem Gesetz. Du darfst nicht, du hurst rum. Das weiß sie selber. Ja, Gnade, die hat eine Christusanämie. Gnade muss sie in Zucht nehmen. Sie muss ein anderes, eine höherwertige Liebe haben, zu Christus entwickeln. Und dann wird sie frei von diesem wieder und wieder Suhlen in diesem Dreck, wo sie nicht wirklich Befriedigung finden kann. Ja, er ist erschienen und diese Gnade nimmt uns in Zucht. Für alle ist er gestorben. Das ist ein Vers, den er auswendig lernen dürft als Zusammenfassung dieser Botschaft. 2. Korinther 5, Vers 15. Für alle ist er gestorben, damit die, die jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, Niklas und ihr Musiker, sondern für den, der für euch gestorben und auferstanden ist und lebt, mit dem du jetzt Gemeinschaft haben darfst in Geist und in Wahrheit. Amen. Amen.